Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, jetzt, wo unser zweiter Sohn langsam flügge wird und aufs Fachabitur zugeht, kommen alte Erinnerungen wieder hoch. Er liebte früher seine Mathematikaufgaben. Immer wieder sollte er Gleichungen mit einer Unbekannten verbinden, bearbeiten. Und die Überschrift war Verbinde. 7 plus wie viel macht 12? Baby einfach, sagte unser Sohn. Er machte sich an die Aufgaben und schlug bald darauf zufrieden sein Heft zu. Als Predigttext hören wir heute ein Gleichnis, das ganz oft als so eine Gleichung missverstanden wurde. Die Unbekannte wurde durch Bekannte ersetzt. Und das Ergebnis war Judenhass und Judenverfolgung. Und verhängnisvoll führen Spuren von diesem Gleichnis zu den Judenpogromen des Mittelalters und zu den Gaskammern der Nationalsozialisten. Vorschnell als Gleichung behandelt, lässt sich dieses Gleichnis missbrauchen. Und es wurde missbraucht. Dabei steht es nicht im Mathematikbuch der ersten Klasse. Es ist auch alles anders als Baby einfach. Es steht in der Bibel. Hören wir aus dem Markus-Evangelium im 12. Kapitel. Von den bösen Weingärtnern. Und Jesus fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht. Dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, seinen geliebten Sohn. Den sandte er als Letzten auch zu ihnen und sagte, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dieses Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Lesen, verstehen, verbinden, Heft zuklappen, fertig. So einfach. Verbinde, so interpretiere ich Jesus. Verbinde das offene Ende dieses Gleichnis mit dir und deinem Leben. Anstatt es zu benutzen, um mit anderen abzurechnen. Es ist ein dunkles Gleichnis. Eins, bei dem es ein mulmig werden kann. Vielleicht wurde genau deswegen in der Geschichte der Zeigefinger so schnell erhoben, um dann auf andere zu weisen, um der eigenen Unruhe nicht begegnen zu müssen, dem eigenen Unwohlsein, weil das Gleichnis eine Wirklichkeit beschreibt, die niemand von uns hundertprozentig für sich abstreiten kann. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. So hat Jesus in einer anderen Geschichte gefordert. Um ihn wurde es leer. Kein Stein ist geflogen. Ein amerikanischer Bischof hat die Wirklichkeit, die dieses Gleichnis beschreibt, pointiert so eingefangen. Die Barbarei liegt nicht hinter uns. Die Barbarei liegt unter uns. In uns allen keimt etwas, das zu Auswüchsen von Bosheit, Neid, Hass und Mord fähig ist. Und somit wird dieses Gleichnis zum Spiegel, der genau das enthüllt, was niemand von uns gerne sehen möchte. Das Gleichnis ist eine zunächst alltägliche Geschichte. Da legt einer einen Weinberg an. Eine Investition in die Zukunft. Es wird Jahre dauern, bis dieser Früchte trägt. Gewinn bringt. Erstmal kostet er die Pflanzen, den Zaun, die Kelter, den Turm, viele, viele Stunden an Arbeit. Graben, pflanzen, bauen, Mühe und Arbeit. Und der Gewinn, wer weiß das schon? Auch das ist ein Spiegel unseres Lebens. So viel von dem wir uns mühen oder worum wir uns mühen, ist Investition in die Zukunft. Letztlich ohne Gewinnabsicherung. Das eigene Haus. Wie oft habe ich früher in der Gemeinde gehört, es gibt noch so viel daran zu tun und es bleibt oft so wenig Zeit, es zu genießen. Wenn dann die Zeit endlich gekommen ist, ist es bereits wieder renovierungsbedürftig und eigentlich inzwischen zu groß geworden, weil die Kinder aus dem Haus sind. Und überhaupt die eigenen Kinder oder hier in der Kommunität die jungen Schwestern. Was die an Zeit, Nerven, Kraft, Geld kosten. Aber wer will da anfangen zu rechnen? Das tut niemand, weil man so nicht leben kann. Wir leben auf Hoffnung. Auf Hoffnung und gleichzeitig mit der Unberechenbarkeit der Zukunft. Wir hoffen jedoch auf Tage, an denen wir ernten können, was wir gesät haben. Und der Weinbergbesitzer, er arbeitet und müht sich, doch dann legt er das Erarbeitete in andere Hände und geht weg. Wenn wir in die Unbekannte Gott als Weinbergbesitzer einsetzen, dann lässt er los, was er geschaffen hat. Und was ihm gehört. Und so entsteht Raum. Raum, in dem wir etwas tun können. Raum für Neues. Der Weinberg als Bild für die Welt. Und Gott erscheint hier nicht als Kleingärtner, der mit strengen Vorschriften daherkommt. So und so viel Nutzfläche, so und so viel Rasen. Er schenkt Freiheit, selbst zu entscheiden und zu handeln. Nicht jeder kann das gut aushalten. Nicht jede ist glücklich damit. Doch der Besitzer geht auf unbestimmte Zeit weg. Und das Ziel ist klar, irgendwann soll es eine Ernte geben. Deshalb ist nicht egal, ob und was getan wird. Verbinde, so verstehe ich Jesus. Dir ist etwas zugetraut. Du hast Freiheit und Verantwortung. Dein Leben ist nicht vergeblich. Es kann reiche Ernte bringen. Ich erlebe bei mir immer wieder erstaunt, dass die Dinge, die mich am meisten Kraft gekostet haben, um die ich wirklich ringen musste und mich abgerackert habe, dass mir die oft am wertvollsten und am liebsten sind. Kennt ihr dieses Phänomen auch? Aber lieben, ohne zu besitzen, das fällt schwer. Gut möglich, dass wir dann vergessen, wer wir eigentlich sind, Pächter und Pächterinnen. Alles ist nur geliehen, nichts gehört uns ganz. Wer möchte daran gern erinnert werden? Man kann sein ganzes Leben damit verbringen, diese Tatsache immer wieder abzuwehren und all das wegzuschicken, was daran erinnert. Schmerz, Angst, Tod, Abschied. All das, was uns an unsere Vergänglichkeit erinnert. Doch es kommen Zeiten im Leben, die uns an diese Tatsache erinnern. An die Tatsache, dass wir nichts unwiderruflich besitzen. Und auch die Passionszeit, sie ist eine solche Zeit. Und dieses Erinnern will Loslassen ermöglichen. Loslassen von Werten, die uns besetzen. Loslassen von Bildern, die uns zutiefst nicht entsprechen. Loslassen von Dingen, die wir nicht wirklich brauchen. Loslassen von Vorstellungen, die nicht der Gotteskindschaft entsprechen. Wir üben uns ein. Und trotzdem gibt es, wenn wir ganz ehrlich sind und bereit sind, genau zu spüren, gibt es immer noch wieder etwas in uns, das einfach nicht loslassen mag, das wütend reagiert, verzweifelt, das mitunter um sich schlägt und dann oftmals die Falschen verletzt. Etwas will nicht loslassen. Im Gegenteil, es will halten, behalten. Im Gleichnis schickt der Weinbergbesitzer um seinen Anteil. Aber uns ist zumute, als wolle er alles. Verbinde, sagt Jesus. Auch wenn dir nicht alles gehört, bleib doch das meiste bei dir. Lass los, gib ab, vertraue und werde frei. Du wirst nie mit leeren Händen dastehen. Im Gegenteil. Das ist abgemacht zwischen dem Besitzer und dir. Darauf kannst du dich verlassen. Pächter sein, Pächterin, ein Leben lang. Alles nur geliehen, nichts ganz und nichts für immer. Das ist die Wirklichkeit, unsere Wirklichkeit. Gegen sie kann ich ankämpfen, ein Leben lang und mit allen Mitteln. Wir sind nicht, was wir gerne wären, Eigentümer, unsere eigenen Besitzer. Diese Einsicht kann ich wegschicken, so oft sie sich meldet. Aber sie kommt wieder. Gott kommt wieder. Er macht sich bemerkbar in unserem Leben. Alles, was wir haben, hat er uns zur Verfügung gestellt. Aber er gibt es deswegen nicht aus der Hand. Immer wieder hat er diese Wirklichkeit, seine Worte in den Mund von Menschen gelegt. Und immer wieder sind solche Menschen mundtot gemacht worden. Die Versuche, Gottes Anspruch auf unser Leben abzuwehren, enden in einer Verzweiflungstat. Verzweifelt sind die Pächterinnen. Sie glauben, Erben werden zu können, wenn sie den Sohn des Besitzers töten. Was für eine unglaubliche Vorstellung. Sie werden auf diese Weise nicht Erben, sondern Mörder. Sie zerstören das Verhältnis zwischen sich und dem Besitzer endgültig. Verbinde, so lese ich zwischen den Zeilen. Verbinde, der Sohn bin ich. Ich kenne den Willen meines Vaters für euch und für euer Leben. Was immer ihr mir auch antut, Gott wird etwas daraus machen. Aber ihr werdet das Verhältnis zwischen Gott und euch niemals umkehren können, egal was ihr tut. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Die Rechnung geht nicht auf für die Pächter. Das Verhältnis zwischen Gott und Mensch, es lässt sich nicht umkehren. Das ist so der eine Erzählstrang, auf den wir fokussieren, auch durch die Überschrift, die Martin Luther gesetzt hat, von den bösen Weingärtnern. Aber nehmen wir in all dem auch den anderen Erzählstrang wahr. Die verborgene Liebe des Besitzers. Wie er sich müht um seine Weingärtnerin. Wie er kämpft um ihre Liebe und diese Liebe nicht aufgibt. Egal wie groß die Opfer sind, hört er denn nie auf zu werben, zu lieben? Wo ist seine Grenze? Er überschreitet sie. Er geht den letzten und schwersten Schritt. Er schickt keinen Knecht mehr, er schickt seinen Sohn. Mehr Liebe geht nicht. Wie viel Überwindung, wie viel Schmerz mag das gekostet haben? Doch Liebe kennt verborgene Pfade. Sie geht schwere Wege. Sie riskiert, missverstanden und ausgenutzt zu werden. Aber sie gibt nicht auf, um keinen Preis. Das Ergebnis dieses Gleichnisses bleibt offen. Verbinde, so verstehe ich Jesus. Wie füge ich mich ein in dieses Gleichnis? Es geht auch um die Ausrichtung meines Lebens. Darum, mich jetzt am Anfang der Passionszeit nochmal wieder neu zu sortieren. Baby, einfach ist das alles nicht. Und es steht auch nicht im Mathematikbuch der ersten Klasse. Amen.